Gut, ich möchte euch noch einmal bitten, aufzustehen. Ich möchte noch einmal unseren Herrn bitten für die vor uns liegende Zeit. Unser großer Gott, Jesus Christus, wir möchten dich bitten, Herr, für die vor uns liegende Zeit, dass du uns Ruhe gibst, Herr, Konzentration, Wachheit, Kraft, Herr, und Weisheit zum Reden und zum Hören, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Der folgende Text stammt von einem der wahrscheinlich, ich sag mal, größten noch lebenden Hirten unserer Zeit. Er hat geschrieben: Schafe brauchen einen Hirten, der sie führt, versorgt, beschützt und sie manchmal auch vor Schaden bewahrt. Schafe verbringen die meiste Zeit mit Essen und Trinken, aber wenn sie sich verirren, sind sie hilflos, um ausreichend Nahrung und Wasser zu finden. Sich selbst überlassen, fressen Schafe wahllos sowohl genießbare als auch giftige Pflanzen oder sie grasen ihre Weide ab und zerstören sie dadurch. Sie müssen zu sauberen, unverbrauchten und richtig temperierten Wasserstellen geführt werden, Wasser, das nicht zu schnell fließt. Schafe sind sehr von unserer Hilfe abhängig, weil ihre Wolle eine große Menge öliges Lanolin absondert, welches ihr Fell durchdringt, bleiben haufenweise Schmutz, Gras und kleinste Steinchen darin hängen. Nun können sie sich aber nicht selbst reinigen und bleiben verschmutzt, bis der Hirte sie schert. Zwischen den Schuren müssen die dreckigen, klebrigen Ansammlungen unter ihrem Schwanz weggeschnitten werden, sonst können sie nicht mehr den Kot ausscheiden und werden krank und können sogar sterben. Weil Schafe von Natur aus passiv und praktisch schutzlos gegenüber Raubtieren sind und bei Angriffen panisch fliehen, muss der Hirte ständig wachsam sein, um seine Schafe zu verteidigen und vor Angriffen zu schützen. Diese Wahrheiten über Schafe und Hirten waren den Menschen einer in erster Linie landwirtschaftlichen Gesellschaft aus dem ersten Jahrhundert weitestgehend bekannt. Den Menschen heute muss sowas eher erklärt werden, damit sie letztlich auch den ganzen Reichtum der Stelle verstehen können, die wir auch gleich studieren wollen. Petrus hat dieses Bild mit Sicherheit verstanden, als er die Gläubigen die Herde Gottes nannte und den Ältesten gebot, sie zu hüten. Da selbst Gläubige dazu neigen, umherzuirren, schlechte Dinge in sich aufzunehmen und unrein zu werden und sie äußerst verletzbar, schutzlos und oftmals naiv sind, ist der Bedarf an treuen und verantwortungsbewussten Hirten groß. Wenn die Gemeinde schweren Verfolgungen ausgesetzt ist, wie zur Zeit von Petrus, dann ist sie umso angreifbarer und hat starke und gottesfürchtige Hirten dringend nötig. Diese einleitenden und sehr eindringlichen Worte stammen aus dem Bibelkommentar von John MacArthur, der wahrscheinlich wie kaum ein anderer weiß, was es bedeutet, die Herde, die Gemeinde zu hüten. Er tut das in ein und derselben Gemeinde mehr als 50 Jahre. Und das ist der Bibeltext, den wir uns heute anschauen werden, in dem Petrus sowohl eine Ermahnung als auch eine Ermunterung an die Ältesten, an die Hirten der Gemeinde schreibt, die aber wiederum Auswirkungen auf das ganze Gemeindeleben hat. Und das schauen wir uns an. Schlagt eure Bibeln auf. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß und auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Und ich habe das Thema genannt: Mit den Hirten will ich gehen. Und das ist die Frage letztlich auch an euch. Wollt ihr das? Und darüber werden wir heute ein Stück weit nachdenken. Mit den Hirten will ich gehen, weil sie die Herde hüten und weil sie den Oberhirten erwarten. Mit den Hirten will ich gehen, weil sie die Herde hüten und weil sie auf den Oberhirten warten. Und ich habe das bewusst so gewählt, damit das nicht nur ein Vortrag für Jörg und für mich jetzt hier ist, sondern ihr seid unsere Gemeinde, wir sind alles Gottes Gemeinde. Soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass hier ein stolzer, hochmütiger Hirte steht, der von oben herab zu seinen dummen Schäfchen spricht, wie leider das Bild heute oft ist. Nein, letztlich möchte Petrus mit dieser dringenden, eindringlichen Ermahnung deutlich machen: Passt auf, ihr Hirten, auf eure Herde. Und wir müssen verstehen, wie die damals waren. Sie waren zerstreut. Sie hatten wahrscheinlich gar nicht mehr die Leiter, die sie vielleicht vorher aus der Gemeinde kannten. Sie wussten überhaupt nicht, wohin. Und es ist wichtig, und so ruft Petrus letztlich alle dazu auf den Oberhirten zu blicken. Und ich möchte euch drei Gründe nennen, weshalb ihr jetzt nicht abschalten braucht, weil ihr meint, ja, der Abschnitt ist ja nur für die Ältesten. Ja, sonst können wir uns das heute hier sparen. Erster Grund, warum sich zuhören lohnt: Der Brief wurde damals allen vorgelesen, die in der Gemeinde waren. Die ganze Gemeinde musste auch diese vier Verse kennen. Warum ist der Abschnitt wichtig für die Gemeinde? Die Gemeinde muss wissen, welche Eigenschaften und Pflichten ihre Leiter zu wahren Vorbildern machen. Was Gott gemäß ist. Und damit weiß die Gemeinde, die insbesondere die verfolgte und zerstreute Gemeinde, die ihre alten Hirten vielleicht gar nicht mehr kannten, an wen sie sich orientieren sollten. Schon im Alten Testament wird von den guten Hirten gesprochen, die ihr Volk wirklich weiden. Aber Gott richtet auch die Hirten, die geistlichen Leiter, die es nicht tun. Das Zweite ist, innerhalb der Gemeinde gibt es auch Hirten, die für einen Teil der Herde verantwortlich sind. Das sind eben jene, die Verantwortung in einem geistlichen Bereich tragen, die einen Teil der Herde hüten, ob es in der Sonntagsschule ist, im Frauentreff, im Männertreff, im Hauskreis, im Jugendtreff. Und wenn wir dieses Prinzip hiervon ableiten, klar, hier geht es um die Ältesten, dann geht es aber auch um diejenigen, die auch Verantwortung tragen. Das sind Prinzipien, die auch für euch gelten. Deswegen höre zu und frage dich: Sollen diese Treffen, wo du vielleicht verantwortlich bist, einfach nur Treffs sein? Oder möchtest du auch Hirtendienst wahrnehmen? Und das Dritte ist, und da wird aber Jan dann wahrscheinlich in 2 Wochen zukommen, Unterordnung und gegenseitige Demut, das ist dann Vers 5, wo es eigentlich weitergeht, aber dann der Blickwinkel wechselt. Wo die Gemeinde und insbesondere die angesprochen werden, die wahrscheinlich sehr ungeduldig sind, die Jüngeren, dass sie sich unterordnen sollen. Da wird Jan uns dann mehr zu sagen, aber wir müssen wissen, es geht weiter. Und dieser Text ist davon nicht losgelöst, auch wenn wir das heute nicht betrachten werden. Also diese Verse sind zunächst einmal eine direkte Ermahnung, aber dann auch eine Ermunterung von Petrus an die Ältesten. Aber die Gemeinde ist nicht zum Zurücklehnen verdammt, sondern wenn wir uns das anschauen, dann sollen die Ältesten gerade diese beunruhigte, zerstreute Herde beruhigen, ermutigen, versorgen mit dem, was sie brauchen. Und da möchte ich heute hin, dass wir als Älteste das hier sehen und ernst nehmen, dass ihr versteht, was uns aufgetragen ist, und dass ihr euch committet und sagt: Ja, mit den Hirten will ich gehen, aber unter der guten Hand des Oberhirten. Denn davon her muss unsere Motivation kommen und daraufhin muss unser Dienst zielen, dem Oberhirten. Und so möchte ich uns heute ermutigen, das mitzunehmen, die Gedanken mitzunehmen, auch euch, die ihr bei dem Bildschirm sitzt, dass wir als ganze Gemeinde darüber nachsinnen. Und das Erste: Mit den Hirten will ich gehen, weil sie die Herde hüten. Die Ältesten unter euch ermahne ich. Und so schreibt Petrus erst einmal, wer er ist für die, die er anschreibt. Er sagt, ich bin der Mitälteste, der Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit. Bevor wir uns diese drei Aspekte anschauen, die Petrus hier nennt, möchte ich ganz kurz auf diesen Begriff eingehen, die Ältesten. Er adressiert das ja hier an die Ältesten und im Neuen Testament gibt es viele Begriffe, die für die Leiter der Gemeinde genutzt werden. Ich habe sie einfach mal aufgeführt. Aufseher, Hirten, wie auch hier weidet die Herde, Führer, Vorsteher und Gottes Verwalter. Und diese Begriffe spiegeln verschiedene Facetten dieser Leitungsposition wider, der Ältesten wider, stehen aber letztlich für ein und dieselbe Person. Ja, das heißt, sie sind grundsätzlich austauschbar, auch wenn sie verschiedene Facetten und Nuancen aufzeigen. Ich werde sie heute aber auch teilweise synonym gebrauchen, also nicht wundern. Petrus wendet sich also an die Leiter der Gemeinde. Die Gemeinde, die in der Zerstreuung lebt und die Ältesten, nun unter euch ermahne ich, sagt er, und er greift diese Ermahnung nicht aber einfach aus der Luft, sondern er knüpft sie letztlich an seine Person, mit der er sich auf eine Stufe stellt, an seine Autorität, aber eben auch mit dem hoffnungsvollen Blick die Herrlichkeit in Ewigkeit, dass ihr auch Teilhaber der Herrlichkeit seid. Warum er das tut, denke ich, ist uns klar. Ansporn und Motivator. Wenn wir diese Situation damals uns ein bisschen vor Augen führen, ich habe sie versucht, so ein bisschen immer wieder zu erklären. Mann, die brauchen Motivation und den Ansporn, das umzusetzen. Und das ist toll, wie Petrus sagt, ich bin euer Mitältester. Im Neuen Testament wurden die Apostel zwar nicht als Älteste bezeichnet, aber in der Form, in der sie dienten, sie waren Leiter der Gemeinde in Jerusalem zunächst, aber dann teilweise auch über viele Gemeinden. So haben sie dieses Prinzip der Leiterschaft als Ältesten in den Gemeinden ausgeführt. Aber gerade Petrus war derjenige, der nochmal einen ganz speziellen Hirtenauftrag bekommen hat. Wisst ihr das? Schlagen mal auf diese Stelle, Johannes 21. Eine so, so schöne Stelle. Johannes beschreibt uns die hier ganz am Ende seines Buches. Wir wissen, Petrus hat seinen Herrn verleugnet, war wahrscheinlich auch niedergeschlagen, entmutigt, hat seinen Herrn sterben sehen, aber er hat ihn dann doch als den Auferstandenen wiedergesehen. Aber wie geht es jetzt weiter mit Simon Petrus? Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er, Jesus, zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er, Jesus, spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagt, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist der direkte Hirtenauftrag, den Petrus bekommen hat. Und was hat er getan? Vollgas. Der hat treu seinen Auftrag ausgeführt, er saß nicht am Schreibtisch rum. Ja, er war kampferprobt, er ist kampferfahren, als er dann auch letztlich diesen Brief geschrieben hat. Er kämpfte gewissermaßen tagtäglich an der Front, er setzte sich ein und er kannte die Fallstricke, er kannte die Beschimpfungen, die Drohungen, die Versuchungen außerhalb und innerhalb der Gemeinden. Er kennt den Druck, die Strapazen und die immense Verantwortung als Hirte und Lehrer. Wenn nicht er als der Mitälteste, wer kann noch besser diese Ermahnung mitgeben? Dieser große Apostel, der wohl wie Paulus viele Gemeinden dann letztlich im Blick hatte, er stellt sich mit den Ältesten auf eine Stufe. Und da spricht jemand, der diese Bürde getragen hat, der wahrscheinlich schon mehr als 30 Jahren zur Abfassung des Briefes diesen Dienst getan hat. Er weiß, was es bedeutet, die Herde zu hüten. Das ist ermutigend, so einen Ansporn zu bekommen von jemandem. Ähnlich wie diese einleitenden Worte, der genau weiß, wovon er schreibt. Aber dann ist er auch zudem Apostel und er sagt Zeuge der Leiden Christi. Früher wollte er nur seine eigene Haut retten, aber nach diesem seelsorgerlich erbauenden Gespräch in Johannes 21, da bekam er ganz konkret diesen Auftrag und er hat ihn ausgeführt. Mit Mut und Entschlossenheit hat er Repressalien und Verfolgung durch die Feinde Christi erlebt. Apostelgeschichte 5 haben wir das gesehen, wie er mit Johannes eingesperrt wurde. Wie er ins Gefängnis kam, um den Namen Jesu willen. Und so war er einmal Zeuge der Leiden Christi, wahrhaftig in der Person Christus, der gelitten hat am Kreuz. Aber war auch Zeuge der Leiden Christi, die er aufgrund von Christus am eigenen Leib erfahren hat, weil er eben Zeuge war. Und indirekt weist Petrus dann darauf hin, die Ältesten, die Leiter, die die Verantwortung haben, seid bereit, seid tapfer, seid bereit, euch auch mal eine blutige Nase zu holen, indem ihr die Leiden tragt, die aufgrund seines Namens willen auf euch geladen werden. Und abschließend noch etwas sehr ermutigend, was auch die Verknüpfung dann zu Vers 4 herstellt. Er ist auch Teilhaber der Herrlichkeit. Die große Belohnung, die Herrlichkeit. Teilhaber, es ist ein Teil, was man davon bekommt. Das werden wir uns dann später in Vers 4 nochmal genau anschauen, diesen Siegeskranz, diese Krone. Hier zeigt Petrus den Ältesten, dass sie vom Herrn der Gemeinde, vom König, von Jesus Christus selbst Lohn für den Dienst empfangen. Teilhaber der Herrlichkeit. Das ist Ansporn, das ist Motivation, diesen Blick zu haben. Er wird uns nach Hause holen. Er wird uns belohnen. Auf dieser Basis schreibt er dann diese Ermahnung an die Ältesten. Vers 2, hütet die Herde Gottes. Und da wechselt er von den Ältesten in diese Begrifflichkeit dieser Hirtensprache. Die Bevölkerung damals hat das direkt verstanden, sie kannten das, das war mehr oder weniger Alltag für viele. Aber auch im Alten Testament, und die Gläubigen kannten das, wie schon vorhin erwähnt, die geistliche Führung wurde damals auch als Hirten bezeichnet. Und sie sollten ihrem Volk gut vorstehen, sie leiten, ihnen dienen. Hütet die Herde Gottes. Und das ist keine Option, das ist wieder einmal, deutsche Grammatik, Imperativ, ein Befehl. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Und was umfasst grob diese Hirtenpflicht des Hütens oder in anderen Übersetzungen Weiden? Was meint das? Im Detail kann ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das sehr viel letztlich umfasst. Wir haben das in den Bibelstunden im Mai uns sehr ausführlich angeschaut, welche Aufgaben der Hirtendienst umfasst. Und dort habe ich zusammengefasst Folgendes. Das Hüten bedeutet zunächst einmal, die Schafe zu kennen, sie zu ernähren, sie zu leiten, sie zu beschützen und zu trösten. Diese 5 Begriffe, darunter hatte ich alles zusammengefasst damals und das möchte ich auch jetzt so darstellen, einfach kennen, ernähren, leiten, beschützen und trösten. Und das meiste davon geschieht, wodurch? Letztlich durch die Weitergabe von Gottes Wort. Das Leiten, die Führung durch Gottes Wort. Das Beschützen, aber das haben wir auch im Titus insbesondere gesehen, dass wir mit dem Wort Gottes fähig sein sollen, den Irrlehrern das Maul zu stopfen. Die Überführung mit Gottes Wort. Das Ernähren, aber auch der Trost, der seelsorgerliche Trost mit den Worten der Schrift. Und bei allem muss uns, der ganzen Gemeinde, bewusst sein, und da steht ihr, ich hoffe, ihr habt es gelesen, wem diese Herde gehört. Hütet die Herde Gottes. Es ist Gottes Herde und in letzter Instanz ist Christus, der Oberhirte, derjenige, dessen Herde es ist. Er hat sie den Unterhirten, den Ältesten anvertraut und das ist eine große Verantwortung, die zum Beispiel, das könnt ihr aufschlagen, Hebräer 13, Vers 17, nochmal in anderer Form sehr, sehr stark deutlich macht. Hebräer 13, Vers 17. Das ist einer dieser anderen Begriffe, die ich gerade schon aufgezeigt hatte. Da ruft der Schreiber des Hebräerbriefes dazu auf: Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Wachen, Rechenschaft geben, da ist Verantwortung, da ist Ernst mit bei. Und wird diese Verantwortung nicht wahrgenommen, dann geht es um Missbrauch. Missbrauch nicht in der Gemeinde nur, sondern gegenüber dem, dem diese Herde gehört. Da, wo wir auch Rechenschaft ablegen müssen. Hütet die Herde Gottes. Und das ist der Befehl an die Ältesten. Das ist so von Gott eingerichtet. Die Ältesten sind die von Gott gegebene Instanz in der Gemeinde. Und das ist zugleich auf jeden Fall keine Abwertung der Herde. Wir sind auch Teil der Herde unter unserem Oberhirten. Und doch gibt es Verantwortung, Autorität, die schriftlich wahrgenommen werden muss. Aber, und das macht Petrus jetzt deutlich, in der richtigen Art und Weise. Und das beschreibt er hier in diesen Versen, Verse 2 und 3, mit jeweils immer einem Paar. Er sagt einmal, wie es nicht sein soll und einmal, wie es sein soll. Drei Paaren. Und die schauen wir uns jetzt an. Das Erste, was er sagt, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Ein Hirte soll also nicht faul, lustlos oder gleichgültig vorstehen und zu seinem Dienst und seiner Treue gezwungen werden, sondern es soll aus freiem Antrieb mit Fleiß und Liebe geschehen, dass er der Herde dient. Und genau das ist gottgemäß oder eben wie es Gott gefällt. Wenn er nicht dahin gedrängt werden muss, jetzt geh mal zu diesem Gespräch, sondern wenn er das tut, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Und das ist etwas, was Petrus den Ältesten mitgibt. Den Ältesten, die eigentlich ein schönes Werk begehren, wie Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief. Und die als Gemeinde könnten nach Hebräer 13, Vers 17 einiges dazu beitragen, wie wir gelesen haben. Gehorcht und fügt euch, und dann können wir das mit Freude tun. Ihr seht also, selbst wenn diese Verse hier an die Ältesten geschrieben sind, es ist ein Wechselspiel vorhanden. Ja, ist ähnlich wie in der Ehe. Ein Wechselspiel des Unterordnens und des Liebens. Benedikt Peter schreibt zu diesem Punkt noch über die Faulen: Äußerst verdrießlich sind jene Faulen, die stets besser wissen als alle, die wirklich verständig sind. Die Faulen, das sind die Leute, die selbst die Hitze und die Bürde des Kampfes und der Arbeit scheuen, die den Dienenden lieber zuschauen und die beim Zuschauen wohl feile Ratschläge erteilen. Also die, die in der zweiten Reihe sitzen und lieber die anderen arbeiten lassen und dann noch, mit meinen Worten gesagt, blöde Ratschläge erteilen. Der Herr bewahre uns davor, dass wir diesen Hirtendienst niemals in dieser Art und Weise ausführen. John Henry Jowett, ein britischer Prediger, er zeigte nochmal auf, wie wichtig diese Freiwilligkeit ist. Er sagte, ein einziger Freiwilliger ist so viel wert wie zwei, die unter Druck dienen. Aber auf der hohen Ebene des geistlichen Dienstes kann keine Anzahl Gezwungener einen Freiwilligen ersetzen. Nochmal, auf der hohen Ebene des geistlichen Dienstes kann keine Anzahl Gezwungener einen Freiwilligen ersetzen, der aus eigenem Antrieb, Ansporn dient. Und meine Lieben, in den letzten 10 Jahren gab es Tage, wo wir wahrscheinlich alle drei gedacht haben, warum tun wir, was wir tun? Und vielleicht war es auch so, dass äußere Umstände uns manchmal dahin getrieben haben, dass wir Hirtenaufgaben nur wahrgenommen haben, dass wir Gespräche geführt haben. Es sind wirklich unangenehme Aufgaben, die da sind. Und manchmal fragt man sich das, wow, warum? Und ein befreundeter Lehrer von mir aus der Schweiz, er ist auch Ältester, und seine Frau, die fragt bei solchen anstehenden Gesprächen, warum musst du das schon wieder tun? Und seine Antwort ist klar und richtig. Weil kein anderer mehr darüber steht und vor dem Herrn für die Gemeinde die Verantwortung trägt. Und darum bete ich, und ich hoffe, ihr tut das auch. dass wir als Älteste die Herde weiter aus freiem Antrieb weiden. Dass die Liebe Christi uns dazu drängt. Und dass wir das immer unter Abfrage des Willens Gottes tun. Gott gemäß. Dass ihr sagen könnt, ja, mit diesen Hirten will ich gehen. Da ist Vertrauen. Und Gott macht seinen Hirtendienst nicht als etwas Widerwilliges oder er macht das auch nicht lustlos. Unser Herr ist der gute Hirte, der mit voller Bereitschaft, mit Freude und Liebe für seine Schafe sorgt. Und das ist nicht nur unser Vorbild, das soll unser aller Vorbild sein. Unser Herr Jesus Christus, der gute Hirte. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Das ist das Nächste, was Petrus schreibt. Und diese Beschreibung schließt nicht die Bezahlung von Pastoren oder die Freistellung von Ältesten aus. Ja, die Bibel sagt eindeutig, sagt John MacArthur, dass die Gemeinden ihre Hirten gut bezahlen sollen. Gemäß 1. Timotheus 5, Vers 17 soll ein Ältester, der gut vorsteht, mit doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders der, der in Wort und Lehre arbeitet. Vers 18 vermittelt dann deutlich den Gedanken des Entlohnens. Dadurch kann ein Ältester durch die Freistellung mehr qualitative Zeit für Gottes Gemeinde investieren, was gut für die Gemeinde ist. Petrus schreibt hier von etwas anderem. Er schreibt von schändlicher Gewinnsucht. Finanzielle Beweggründe dürfen niemals an die Stelle des reinen Wunsches treten, Gottes Willen zu erfüllen und ihm engagiert zu dienen. Auch nicht immaterielle Dinge wie Ruhm oder Anerkennung. Ja, und hierbei geht es eben um diese Bereicherung an diesem Dienst oder an diesem Amt vielleicht auch eher und sich dann einen Lachsen zu machen. Eine Gier nach unverdientem Geld darf niemals die Motivation für den Dienst sein. Ja, und das ordnet die Bibel wem zu? Wir haben das auch im Titus gelesen. Schändliche Gewinnsucht, die ganze Häuser umkehren, die Irrlehrer, die falschen Hirten. Echte Hirten, die aufgrund von hoher Last freigestellt werden können, arbeiten bereitwillig. Oder wie Luther so schön sagt, von Herzensgrund. Ihr Herz hat den wahren Dienst eines Hirten verstanden und sie dienen mit ganzer Hingabe. Und so schreibt es Paulus, der andere Hirte über viele Gemeinden im ersten Thessalonicher Brief. Er sagt, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel, das war ja noch seine Autorität, gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Nicht aus Gewinnsucht, nicht aus Habsucht. Freiwillig, bereitwillig. Und so den Dienst eines Hirten zu tun. Und das ist mein Gebet und auch da hoffe ich, ihr betet mit, dass wir weise Entscheidungen für die Gemeinde treffen und den Hirtendienst weiter von Herzensgrund mit voller Überzeugung und Leidenschaft tun können. Das ist mein Wunsch. So dass ihr sagt, ja, mit diesen Hirten will ich gehen. Schauen wir uns noch das Dritte an und damit kommen wir zu Vers 3. Wo es darum geht, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Vers 3 nochmal. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und hierbei geht es Petrus um das korrekte Verständnis von Herrschen im Reich Gottes. Ja, dass Älteste, die Leiter einer Gemeinde sind, Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen müssen, eine Autorität haben, das steht außer Frage, das finden wir in der Schrift. Aber die Frage ist hier ja die Art und Weise, wie tun sie es? Wie definiert Jesus, was überhaupt Herrschen im Reich Gottes bedeutet? Markus 10, schlagt es mit mir auf. Markus 10, Vers 42, zuvor gab es ein bisschen die Frage, ja, wie können wir das denn tun, dass einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken sitzt, wir wollen dabei sein. Markus 10, Vers 42. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihren großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Wer von euch der Erste, der Vorsteher sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist Jesu Beschreibung und Definition von Größe, von Herrschaft in Gottes Reich. Und er hat hier nicht nur aufgezeigt, wer wirklich die wahren Herrscher sind, sondern wiederum, einmal mehr sehen wir ihn als das große Vorbild darin. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und das Lösegeld zu geben für viele. Und für die Ältesten der Gemeinde gilt nichts anderes. Sie sollen nicht Herren sein wie die Herren dieser Welt, sondern ihren Dienst als Vorbilder tun. Älteste sollen nicht stumpf und von oben herab befehlen und die anderen als Untergebene ansehen. Das haben die falschen Hirten im Alten Testament in Hesekiel 34 getan. Diktatur und Tyrannei haben keinen Platz in der Gemeinde Jesu Christi. Ein Leiter muss eine gottesfürchtige Regentschaft an den Tag legen. Warum? Hier kommt wieder zum Ausdruck, zurück in Petrus, wessen Herde es ist. Ja? Bei mir in dem Wort, die über ihren Bereich herrschen oder über ihre Anteile oder je nach Übersetzung, das ihnen anvertraute. Das, was er wiedergegeben hat, es ist seine Herde. Heißt für uns, unsere Gemeinde wurde von uns, vom Herrn der Gemeinde, in unsere Obhut gegeben. Wir haben die Aufgabe, diese Herde zu verwalten, so wie jeder, das haben wir vor 2 Wochen gesehen, die Aufgabe hat, seine Gaben zu verwalten, in guter Art und Weise. Und Petrus sagt, Gott sei es gedankt, ganz genau, wie das geht, indem ihr Vorbilder der Herde werdet. In manchen Übersetzungen steht seid oder dass sie Vorbilder sind. Bei mir steht werdet und ich habe das auch in vielen Kommentaren gesehen, dass es mehr in die Richtung geht, werdet. Dass da ein Prozess im Laufen ist. Dass auch wir Lernende sind. Dass auch wir Fehler machen und korrigieren müssen. Dass auch wir Zeit für unsere charakterliche und geistliche Entwicklung in manchen Punkten brauchen. Aber die Entwicklung muss sichtbar sein, so schreibt Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 4. Vorbilder der Herde werdet. Paulus forderte seine Leser sogar auch direkt dazu auf, werdet meine Nachahmer. Warum konnte er das sagen? Nun, er war Apostel, ja, aber er sagt, ich bin Nachahmer Christi. Und darum geht's. Hirten müssen ihren Oberhirten im Blick haben. Und von ihm aus die Befehle erhalten und auf ihn hin abzielen, dann unterwerfen sie sich diesen Oberhirten. Und das ist es, wo dann auch die Gemeinde sagen kann, ja, diesem Hirten, dem möchte ich nachahmen, weil er dem Oberhirten nachahmt. Und das ist mein Gebet und ich hoffe, auch da betet ihr mit, dass wir Christusgemäße Vorbilder sind, werden. Dass wir die Verantwortung wahrnehmen und nicht stumpf, dumm, autoritär auftreten, sondern vorbildlich. Ja, mit Autorität in der Verantwortung, aber vorbildlich, als Vorbilder in allen Bereichen des Lebens. Wo ihr sagt, ja, mit diesen Hirten will ich gehen. Und ich weiß, damit stehen wir natürlich völlig auf dem Präsentierteller. Und das ist auch so. Nicht umsonst sind die Qualifikationen für Älteste sehr scharf beschrieben und die müssen eingehalten werden. Timotheus schreibt, im Timotheus steht davon, im Titus steht davon, hier sind Kriterien genannt. Aber ich wünsche mir, ein vorbildlicher Leiter zu sein. Und das habe ich gewissermaßen in so einem, ja, ich meine, manche mögen es Manifest nennen, ich habe es einfach in einigen Punkten für mich runtergeschrieben. Und das ist mein Wunsch für mich und für uns, dass das unsere Gemeinde ausmacht. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, dessen Vorbild ihr im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben und in Keuschheit seht und freudig folgt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der ausharrt und mutig vorangeht, sodass ihr mutig mitgehen könnt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der nüchtern und besonnen seine Prioritäten gottgemäß setzt, was ihr dann auch hoffentlich in eurem Leben tun wollt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der ein gutes Zeitmanagement und Disziplin an den Tag legt, sodass ihr davon lernen könnt. Dass wir im Anblick auf die Ewigkeit die 24 Stunden pro Tag ausnutzen, die wir haben. So, hier ist unser Körper, aber auch unsere Motivation, christusgemäß uns aufzeigen. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter meiner Familie sein, der ich gut vorstehe und dass ich euch damit zeige, ich bin fähig, auch der Gemeinde vorzustehen. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der dem Herrn in guten Zeiten und Krisen in beidem vertraut, sodass auch ihr mehr und mehr Vertrauen in den Oberhirten gewinnt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der seine Herde liebt, sodass auch ihr mehr und mehr lieben wollt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, in dem sich meine Worten und Taten als echt erweisen, dass sich das nicht widerspricht, sodass dies auch in eurem Leben so sein soll. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, der friedfertig, liebevoll und anhaltend im Gebet ist, sodass ihr auch diesen Einstellungen und Taten folgen könnt. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter in Demut sein, sodass wir einer den anderen höher achten als uns selbst, und damit ich es euch einfacher mache, dass ihr euren Führern gehorcht. Ich möchte ein vorbildlicher Leiter sein, indem ich euch diene, damit ihr ein klares Verständnis von Dienst habt und letztlich Christus nachahmt. Im Juni 1967, im Sechstagekrieg von der israelischen Armee, die in unglaublich kurzer Zeit einen Sieg errang, sprachen viele Militärexperten auf der ganzen Welt von diesem Sinai-Feldzug mit größter Anerkennung. Der israelische Historiker Nadav Safran nennt einen der entscheidenden Faktoren für die Schlagkraft der israelischen Streitkräfte. Der Befehl eines israelischen Offiziers lautete nicht los vorwärts, sondern mir nach. Entsprechend, so schreibt Nadav, hatten die Israelis prozentual doppelt so viele gefallene Offiziere zu beklagen wie die Ägypter. Betet dafür, dass wir diese Los-Vorwärts-Einstellung nicht haben, sondern diese Uns-Nach-Einstellung. Uns nach. Warum? Nach immer nur von seinem Wort hin zu Christus. Sein Befehl hin zu ihm in die Verwandlung seines Bildes. Sonst nirgendwo hin nach. Dahin aber schon. Und das ist mein Wunsch und das hoffe ich, dass wir das tun und dass ihr uns anspornt, ermahnt, wo es nicht so ist. Und dass wir so gegenseitig anspornen können zu Liebe und guten Werten. Und dabei ist mir noch ein Punkt, weil Hirten ja auch diejenigen sind, die trösten, die ihre Schafe in den Arm nehmen, was jetzt schwierig geworden ist, aber ich möchte das sinnbildlich tun. Da ist mir ein Punkt, der mir auf dem Herzen liegt, weil ich diese Woche auch nochmal über Luther gelesen hatte, der während der Pest gelebt hatte und da auch, ähnlich wie heute in einer Pandemie gewissermaßen, ja, wird nicht so beschrieben worden sein, aber ziemlich viel erlebt hatte. Der hat in Briefen auch von der Zerstreuung, von den Angst der Gläubigen geschrieben und gewissermaßen ist es ja auch so, dass viele zerstreut jetzt an den Bildschirmen sitzen. Und mir liegt es einfach auf dem Herzen, die ganze Gemeinde im Anblick auf diese Corona-Pandemie Mut zuzusprechen. Ich möchte allen Mut machen, nicht verzagt zu sein, sondern auf Christus, dem Herrn, der Herr über Himmel und Erde ist, zu blicken. Und er ist nicht nur der Herr über Himmel und Erde, sondern auch der Herr über Leben und Tod. Er ist der lebendige Gott, der alles in der Hand hält. Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, nun, wer kann denn scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert? Nichts, liebes Kind Gottes, wird dich scheiden können von seiner Liebe. Auch keine Krankheit und auch nicht die Gefahr, die manche damit verbinden. Und natürlich, und das betonen wir auch, und das hat sogar auch Luther immer wieder betont, wir wollen die Gefahr nicht runterspielen, sie ist real. Weshalb wir alle Maßnahmen, so gut es geht, eingesetzt haben und aufgrund der Obrigkeit und jetzt auch des Ordnungsamtes wiederum nicht singen. Aber so wie es jetzt ist, können wir mit gutem Wissen und Gewissen Gottesdienst hier vor Ort feiern. Versammlung vor Ort haben. Jörg und ich möchten euch mutig vorangehen und die Gemeinde weiden. Und wie es auf unserer Webseite steht, sind wir davon überzeugt, dass die Gemeinde eine Versammlung von real existierenden Menschen an einem echten Ort ist. Unsere Zusammenkommen sollen der Erbauung dienen. Und wir glauben, dass unser Gott souverän ist und dass er die Oberhand über Virus und Welt hält. Keiner von uns kann dieses Virus aufhalten. Aber wenn dein Leben in der Hand dessen liegt, der Tod und Leben in seiner Hand hält, dann ist es das Beste, was dir passieren kann. Kein Arzt, kein Impfstoff, kein Virus verfügt über Leben und Tod. Das tut unser Herr. Und so möchte ich dich ermuntern, Gott unabhängig von deinen Umständen, auch in diesen Corona-Umständen und Gefahren zu vertrauen. Du kannst Gott vertrauen, weil er alles, alles, und ich meine alles, weil er sagt, alles in seiner Hand hält. Und wenn du sein Kind bist, er sieht dich. Er weiß um deine Ängste, er weiß um deine Sorgen und er möchte dich trösten, sodass wir im Glauben sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn sei es auch, dass wir leben des Herrn. Sei es, dass wir sterben des Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und mit diesen Schriftworten möchte ich ein Stück weit dieses Hirtendienstes, des Tröstens an dich weitergeben. Lass dich von diesen Worten Gottes ermuntern und trösten. Habe keine Angst. Er hat die Welt besiegt. Und nun möchte ich in den letzten Minuten noch zu Vers 4 kommen. Und das ist die Ermunterung, die Petrus mitgibt. Mit den Hirten will ich gehen, weil sie den Oberhirten erwarten. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Hier steht nichts von dieser Erwartung, aber wir haben diese Erwartung gesehen, einige Verse vorher und die ganze Gemeinde. Das Ende aller Dinge ist nahe. Und wir wissen aus vielen anderen Schriften, auch von Paulus, dass diese Erwartung real ist, dass sie in der ganzen Gemeinde real sein soll. Der Oberhirte, der offenbar werden wird. Und in Anbetracht dieser schwierigen, verantwortungsvollen und kräftigen Aufgabe der Hirten springt Petrus hier zu dieser großartigen Ermutigung über. Es gibt Lohn vom Chef, vom Oberhirten. Und das ist wenig überraschend, unser Jesus Christus selbst. Er ist der gute Hirte, er ist der wahre Hirte und Hebräer sagt uns auch, er ist der große Hirte. Wie in 1. Petrus 2, Vers 25 wir schon gesehen haben, dass er der Hirte ist, der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Er ist das vollkommene Vorbild für uns, für jeden Einzelnen. Deswegen immer wieder auf ihn blicken. Und Benedikt Peters beschreibt das mit folgenden Worten, was er für ein Vorbild war. Er, Jesus, ging durch diese Welt. Er litt alles, was ein Mensch in dieser gefallenen Welt nur erleiden kann. Und am Ende seines Weges litt er, was wir nie werden leiden müssen. Er wurde zur Sünde gemacht, von Gott verlassen. So folgen wir ihm denn gerne wie keinem anderen. Wenn uns vor dem Feuer der Anfeindung bange ist, dann sehen wir mit einem Mal, dass Spuren durch das Feuer führen. Es sind die Spuren unseres großen Herrn und Hirten, der da schon hindurchgegangen ist. So folgen wir ihm getrost. Er fühlt mit uns, er ist uns nah, er stärkt uns. Welch ein Herr ist unser Erzhirte, unser Oberhirte. Und wenn Christus wiederkommt oder wie es hier heißt, offenbar geworden ist, wenn er seine Braut nach Hause holt, dann wird es die Belohnung geben. Und hier im Kontext, ja, hier geht es voll um die Belohnung der Ältesten. Aber die Schrift macht deutlich, dass jeder Gläubige einen Siegeskranz empfangen wird. Gläubigen sind verschiedene Kronen oder Kränze verheißen. Die Ehrenkrone des Lebens, der Gerechtigkeit und der Freude. Und all diese Kronen, die wir alle erleben werden, erben werden, sind unvergänglich. Ein unverwelkter Siegeskranz. In Kapitel 1, Vers 4 im Petrusbrief haben wir schon von diesem unvergänglichen, unverweltlichen Erbe gesehen, was wir alle empfangen werden. Und hier schreit Petrus von diesem Siegeskranz, der Krone, dem Ehrenkranz. Warum ist er unvergänglich? Oh, schaut, aus welchem Material er gemacht ist. Bei mir steht es sehr deutlich. Den Siegeskranz der Herrlichkeit. Göttliches Material, in Anführungsstrichen. Und diesen Siegeskranz erwarten wir. Und diese Hoffnung haben wir. Diese Hoffnung haben Jörg und ich, dass wir, wenn er wiederkommt, uns nach Hause holt und dass er Lohn geben wird. Und das ist eine Ermutigung, ein Ansporn und diese Mühen und all die Opfer, die Entbehrungen des Hirtenlebens werden anerkannt und belohnt werden. Und das, mein lieber Bruder Jörg, ist eine großartige Ermutigung für unseren Dienst, indem wir auf unseren Herrn und Christus, unseren Retter, blicken und seine Wiederkunft erwarten. Und ich kann nur sagen, Maranatha, unser Herr, komm. Und so haben wir gesehen, wie Petrus uns das zunächst direkt an die Ältesten aufzeigt und ich habe es, wie gesagt, ja ein bisschen umformuliert, in der Hoffnung, dass ihr davon mitnimmt und euch Gedanken darüber macht. Mit den Hirten will ich gehen, weil sie die Herde hüten, weil sie den Oberhirten erwarten. Petrus hat die Ältesten ermutigt, für das ihnen Anvertraute zu sorgen. Sie waren verstreut, vielleicht verängstigt, erschöpft, verachtet und daher brauchte die Gemeinde treue, mutige, selbstlose, überzeugte und vor allem auch vorbildliche Hirten. Durch diese Ermahnung und Ermunterung hat er die Ältesten und auch all diejenigen letztlich, und das Prinzip gilt, die geistliche Verantwortung übernehmen, aufgerufen. Geht dem nach. Weidet meine Schafe. Amen.